auf sich und in sich reinzuhören und sich nicht so sehr von anderen beeinflussen zu lassen. Also nicht drauf hören, wenn einer sagt, du kannst es nicht oder die Gesellschaft es denkt, sondern wirklich auf sich zu hören, was erstmal zu gucken, was will ich überhaupt und sich dann daran einfach dann nicht aufhalten lassen.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Heute mit Vanessa Weber, Familienunternehmerin und Geschäftsführerin von Werkzeug Weber. Bereits als Kind hatte Vanessa mit Werkzeugen aller Art zu tun, denn sie ist damit im elterlichen Betrieb aufgewachsen. Im Alter von jungen 22 Jahren stand sie schon vor der großen Aufgabe, das Unternehmen als alleinige Nachfolgerin zu übernehmen. Sie stellte sich diese Herausforderung und hat es gemeinsam mit ihrem Team in den letzten 10 Jahren geschafft, den Umsatz zu verfünffachen und den unternehmerischen Erfolg der Firma grundlegend neu zu gestalten. Heute ist sie neben ihrer Tätigkeit für ihre Firma auch als Vortragsrednerin tätig und vermittelt ihr Fachwissen und ihren Erfahrungsschatz rund um das Thema Nachfolge, Erfolg und Führung. Zudem ist sie ehrenamtlich in zahlreichen gemeinnützigen Projekten engagiert. Im Podcast spreche ich mit Vanessa darüber, wie es ist, quasi in die Unternehmerinnenrolle hineingeboren zu werden, was sie auf ihrem Weg gelernt hat und was sie geholfen hat, als Frau in einer Männerdomäne erfolgreich zu werden. Besonders spannend war es für mich zu hören, wie sie die Rolle der Führungskraft im Gegensatz zu ihrem Vater vollkommen anders interpretiert hat und warum sie den Prozess, eine gute Chefin zu werden, bei sich gestartet hat. Den Podcast haben wir aufgenommen, als ich mitten in einer fiesen Erkältung gesteckt habe. Ich bitte dich also, meine nasal verschnupfte Stimme zu entschuldigen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit Vanessa Weber. Vanessa, hey, schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Das ist ja auch, ich sag mal, das einzig Positive an Corona, dass man durchaus vom Büro alle Termine wahrnehmen kann und so auch heute.
Ja, wir kennen uns jetzt ja schon viele, viele Jahre und du hast mich schon, als ich dich kennengelernt habe, inspiriert mit deiner Geschichte, mit deinem Werdegang als Frau in einer Männerdomäne, wirklich unternehmerisch innovativ zu sein. Nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit für unsere Hörer in deine Kindheit als junges Mädchen. Was hast du für Träume gehabt? Wie bist du aufgewachsen als Tochter eines Unternehmers?
Im Betrieb natürlich. Also Laufstall war definitiv neben dem Schreibtisch. Meine Eltern haben ja auch zusammen die Schulden aufgenommen. Die haben ja damals 1980 angefangen zu bauen auf der grünen Wiese. Das hat damals ja auch noch keiner gemacht. War auch ein mutiger Schritt in der Zeit, haben die alle gesagt, wie kannst du aus der Innenstadt rausgehen zu meinem Vater und so. Der war aber auch schon immer sehr innovativ und hat gedacht, nee, wir müssen Dinge anders machen. Und von daher war das dann über 1 Million D-Mark damals halt noch aufgenommen, um bauen zu können. Also haben sich dann da auch hoch verschuldet, um da weiterzumachen. Mein Papa hatte sich ja auch nach dem Tod von meinem Opa, der ja mit 45 Jahren plötzlich einen Herztod gestorben ist, auch entschieden, ja weiterzumachen. Und von daher war die Kindheit für mich und meinen Bruder und meine Halbschwester eben auch geprägt, dass wir da im Unternehmen einfach dabei waren. Und das auch quasi so mit der Muttermilch schon so mitbekommen haben. Meine Mutter hat ja auch im Unternehmen gearbeitet. Was aber auch ganz schön war, dass wir auch immer jedes Wochenende auf den Campingplatz gefahren sind nach Gemünden, also hauptsächlich dann nach Ostern bis zum Herbst hin. Und das war dann immer so unsere Naturfreiheitszone, weil ansonsten ist es im Industriegebiet zu wohnen natürlich nicht so besonders schön. Aber auf dem Campingplatz, da hatten wir dann Natur pur direkt an der Saale, konnten immer schwimmen und paddeln und Freibad direkt nebendran. Das war natürlich toll. Mein Berufswunsch war ursprünglich, ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, kommen wir vielleicht ja auch später dazu, wie ich das die Kreativität jetzt auslebe. Damals war das viel im Malen und Zeichnen und das hat mir immer großen Spaß gemacht und da habe ich eigentlich auch einigermaßen das Talent und es war eigentlich auch immer so der Wunsch, Malerin zu werden, aber dann des Älterwerdens habe ich dann auch festgestellt, dass das jetzt auch nicht so der brotbringende Beruf ist und die meisten Maler erst nach ihrem Tod berühmt und reich werden. Und so lange wollte ich dann da auch nicht warten und dann hat sich das ja auch alles ein bisschen anders ergeben.
Ja, spannend. Das heißt, du bist wirklich so ganz klassisch, oder du und dein Bruder, ihr seid ja als zwei Unternehmerkinder in einem Doppelunternehmerhaushalt sozusagen aufgewachsen, beide Eltern voll im Geschäft, auch ins Risiko gegangen. Industriegebiet, ein Werkzeughandel aufgebaut, Wohnung drüber, ganz klassisch, wie man es genau kennt. Also praktisch All-In-Geschäft und ihr, ja, es war einfach Geschäft. Und in den Ferien habt ihr es aber dann trotzdem geschafft, was ja auch nicht einfach ist, dass man überhaupt Urlaub nimmt in so einer Konstellation. Hattet ihr irgendwie so euren Campingurlaub und eure Oase, wo ich dann irgendwie jährlich dann ja darauf gefreut habt auch, oder?
Und jedes Wochenende, also wir sind auch jedes Wochenende weggefahren. Ja, und die Oma wohnt auch im Haus mit. Ja. Die hat auch mitgearbeitet, meine Tante, mein Onkel, also es war ja ein kompletter Familienbetrieb. Also von daher waren wir immer alle aufeinander und zusammen und haben das auch zusammen gewuppt sozusagen. Wenn die Eltern keine Zeit haben, waren wir halt bei der Oma. Aber die hat halt eben auch mitgearbeitet, aber unsere Wohnungen sind über den Wintergarten verbunden. Also wir hatten als Kind immer alle Möglichkeiten, uns auch zu beschäftigen.
Ja, wow. Gab es für dich in deiner Kindheit oder dann als junge Frau, Heranwachsende in der Schule, überhaupt irgendwie mal eine ernsthafte Auseinandersetzung mit, was mache ich anders, außer im väterlichen, mütterlichen Unternehmen irgendwann mal arbeiten? Hast du da wirklich ernsthafte Pläne, irgendwo hin anders zum Studieren zu gehen oder einen Beruf zu ergreifen, der jetzt gar nichts mit dem Thema Werkzeughandel zu tun hat?
Also mein Vater hat schon sehr früh darauf geachtet, die Weichen zu legen. Also ich bin direkt, ich war ein Jahr auf der Hauptschule, habe dann auf die Realschule gewechselt. Das war aber auch keine normale Realschule, sondern die Wirtschaftsschule, eine private Wirtschaftsschule. Also das heißt, da war halt eben dann schon ab der sechsten Klasse die Prägung, dass da Rechnungswesen war, Übungsfirma und alle anderen naturwissenschaftlichen Dinge waren dann da gar nicht mehr im Prinzip. Also da war schon die Ausrichtung dementsprechend kaufmännisch. Und mein Vater hat dann auch sehr früh, wo ich ihm auch heute super dankbar bin, zum Thema Netzwerke, mich ja sehr früh zu den EDE-Junioren geschickt. Das ist also eine Verbundgruppe. Nee, die Wirtschaftsjunioren waren später, hat er mich auch hingeschickt mit 24, als er dann davon gelesen hat, war ich mit 24 bin ich zu den Wirtschaftsjunioren gekommen und zu den EDE-Junioren. Das sind Nachfolger, alle im Werkzeug oder im Produktionsverbindungshandel, so heißt es ja, was wir tun. Alles Großhändler, Nachfolgekinder. Und das war natürlich auch nochmal ein guter Bereich. Und da musste ich zu meiner ersten Tagung nach Helmond, nach Holland fahren. Da hatte ich noch kein Auto, bin mit dem Zug hingeschickt. Und da waren noch die Buffalos, die sind ja jetzt wieder modern, früher auch. Und die dicke Swatch-Uhr und die Schlaghose. Und da kam ich da an, natürlich, wie gesagt, noch voll in meinen, da habe ich auch noch gar nicht in der Firma mitgearbeitet. Und mein Vater hat gesagt, gehst du trotzdem hin, musst da schon früh Leute kennenlernen, die dir später weiterhelfen. Wie gesagt, damals gab es den Begriff Netzwerken noch nicht. Es war ja 1997. Und keine Ahnung, war so auch meine erste größere Reise da irgendwo hin. Und dann kam ich da an und der nächstjüngste nach mir war 25. So, und dann ist ja 17, zwischen, ne? Ja, genau, also, zwischen 17 und 25 ist in dem Alter ja auch schon mal irgendwie so ein Riesensprung und die Ältesten waren irgendwie schon 35, 40, ja. Und das war ein BWL-Seminar, also wir haben das immer so gemacht, dass wir Freitag bis Sonntag die Tagung hatten und Freitag und Samstag war Input und zwischendrin Netzwerken. Und zu verschiedensten Themen. Und da war halt gerade BWL und ich hatte ja da noch überhaupt gar keinen Plan von. Ja. Und ich saß da drin und denk mir, warum redet der über Hunde und Kühe, also Poor Dog und Cash Cow und so war halt das Thema. Und ich denke, also, verstehe ich nicht. Also ich habe nur Bahnhof verstanden. Ja, Und aber die, was mich dann weitergebracht hat, tatsächlich waren natürlich die Gespräche mit den anderen, die gesagt, hey, ich war auch mal in derselben Situation wie du und so sind wir umgegangen mit Vater, Mutter, mit der Übernahme, mit Mitarbeitern, weil es war ja bei fast allen so, dass wir auch auf dem Schoß der Mitarbeiter aufgewachsen sind. Ne? Die haben uns als Kind geboppelt und jetzt sollen wir der Chef sein. und das hat mir natürlich extrem weitergeholfen, dieser Austausch. Und ich bin auch direkt ein Jahr später gefragt worden, ob ich nicht diese Gruppe leiten möchte, mit 18 dann, weil die gesagt haben, hey, das sind ja genau die, du bist ja jetzt genau in der Situation, dann weißt du, glaube ich, auch am besten, welche Seminare und Dinge du brauchst, weil das ist auch ein Punkt, zu dem ich immer alle ermutigen kann, ich habe ja nicht studiert, weil du das ja auch gefragt hast. Ich bin ja, mit 18 in die Situation gekommen, dass mein Vater mich eben gefragt hat, unvermittelt im Biergarten will ich das machen und ich habe irgendwie innerhalb von einer Sekunde gesagt, ja, ich mache das, ohne groß drüber nachzudenken, was hat das für Konsequenzen in meinem Leben. Also das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ja. Das ist, glaube ich, auch mal ganz gut, manchmal so einen Schritt zu gehen, ohne zu viel darüber nachzudenken. Man kann ja auch ganz viel zerdenken im Kopf und sagen, oh nee, das schaffe ich nicht. Also ich habe mir da gar keine negativen Gedanken gemacht. Und dadurch war es natürlich so, ich habe eine Ausbildung woanders gemacht, großen Außenhandelskauffrau.
Warst du noch mittendrin, oder? Warst du da schon abgeschlossen mit 18?
Ja, da war ich gerade im Abschluss, genau, und bin dann in die Firma eingestiegen. Und damals gab es noch in Wuppertal eine Schule, die hatte eine Ausrichtung für Studierende mit Richtung Werkzeuge, wo auch die ganzen Lieferanten haben die gesponsert. Die ist aber gerade in dem Jahr geschlossen worden, aufgrund, weil es nicht so viele Nachfolger gab.
Ja, verstehe.
In diesem speziellen Bereich. Und es war halt dann ein bisschen schade. Sonst wäre ich auf diese Schule gegangen und mein Vater hat dann immer gesagt, ah, weißt du was, im Studium, da lernst du sowieso nichts. Die Professoren, die sind ja zum Teil nicht mal irgendwann in einem Unternehmen gewesen, was auch so ist. In vielen Schulen leider fehlt da oft der Praxisbezug. Da hat er gesagt, bei mir wirst du mehr lernen als in jedem Studium und was du nicht weißt, kannst du dazu lernen.
Okay.
Und deswegen war für mich das auch super wichtig, immer mich nebenher weiterzubilden. Also ich habe meinen Anfangszeiten bestimmt 36 Wochenenden in Weiterbildung investiert im Jahr, weil natürlich muss man sich auch anderweitig jetzt vom Fachwissen mal abgesehen in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Ja. Und da hat mir zum Beispiel das geholfen, dass ich da quasi auch so früh bei den Junioren in den Beat gekommen bin, weil dann konnte ich natürlich auch mir Referenten wünschen und aussuchen.
Ja, ja, das ist sehr spannend. Das heißt, lass uns noch auf diesen Moment gehen, wo du 18 bist, deine Ausbildung in einem anderen Ausbildungsbetrieb, also nicht im väterlichen, abgeschlossen hast. Ihr sitzt in einem schönen Biergarten, ich kann es mir bildlich vorstellen, schönes Wetter, jeder, du wahrscheinlich keine Masse, aber irgendein Getränk vor dir, ja, da war mal eine Masse, ja. Und dann sagt er, hör mal, die sind mit dem Studieren und wie sieht's aus, irgendwo anders arbeiten, bewerben, willst nicht bei mir anfangen. So, und du sagst, ja. Und da ging es ja noch nicht direkt um die Nachfolge. Ne? Da ging es ja nur darum, mal einzusteigen und mitzuhelfen, oder? Weil die Nachfolge, es gab dann ja so einen Moment, wo du so plötzlich in die Nachfolge, ja, wo du komplett die Verantwortung übernehmen musstest. Vielleicht, wann ist denn der passiert?
Also mein Vater hatte den Gedanken definitiv schon, als er mich gefragt hat. Er hatte gesagt, ich würde jetzt, in seiner Person, er hatte ja auch mit 17,5 einen Moped-Unfall und hat eben eine Wirbelsäulenverletzung und die inneren Organe sind quasi wie bei einem Querschnittsgelähmten. Er hatte nur das Glück, dass er noch laufen konnte, ist jetzt auch schon seit 15 Jahren im Rollstuhl und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, dass er gesagt hat, ich will nicht mehr so viel Energie da reinstecken, wenn ich weiß, du übernimmst es nicht, dann verscherbeln wir den Laden lieber. Also von daher hat er da schon den Hintergrund.
Das heißt, er hatte schon, sag ich mal, dieses gesundheitliche Thema, die Einschränkungen hatte er schon und wusste ganz genau, ich will mir dieses Unternehmen, sage ich jetzt mal, aufgrund dessen nicht, sag ich mal, ans Bein binden, auch daher, wenn ich meine Tochter oder meine Kinder das nicht weiterführen wollen, dann finde ich eine andere Lösung. Und von daher hat er sehr früh schon auch auf diese Nachfolgeentscheidung gedrängt. Genau.
Ja, und auch aufgrund natürlich seiner Erfahrung, wie gesagt, sein Vater, mein Opa ist ja mit 45 gestorben, da war mein Vater eben auch im Alter von 18 und da war eben auch noch nichts geregelt, auch ich sag jetzt mal steuertechnisch und kaufmännisch nichts geregelt, keine Prokura oder sonstiges, was halt zu Schwierigkeiten geführt hat und da sind ja auch schon viele Unternehmen den Bach runtergegangen aufgrund nicht überlegter Nachfolge. Wie gesagt, in der Situation war es halt ein plötzlicher Tod. Bei meinem Vater war es dann halt auch so, dass es mit der Krankheit eben schlimmer wurde. Also dass eben das Bein angefangen hat zu lahmen auch und er eben in den Rollstuhl musste. Und da haben die Ärzte auch gesagt, na ja, Herr Weber, wir wissen nicht genau. Kann sein, dass Sie noch 5 Jahre so weitermachen können und am Leben sind. Kann aber auch nicht sein. Wir können Ihnen da jetzt nichts dazu sagen. Und dann in der Zeit, als es dann auch in die konsequente Übernahme ging, also ich habe ja mit 20 Jahren zu 50% und mit 22 zu 100% die Firma übernommen.
Wow.
Also auch überschrieben bekommen.
Also wirklich Gesellschaftsanteile, du stehst im Gesellschaftsvertrag, bist Anteilseigner sozusagen. Also dieser, das meinst du mit überschreiben, ja.
Genau, also volle Verantwortung auf mich übertragen. Und obwohl der Steuerberater zu meinem Vater gesagt hat, sind Sie denn das Wahnsinn? Sie können doch nicht so einem jungen Mädel da die Firma überschreiben. Nachher lernen die jemanden kennen und es setzt sich ab nach Südafrika. Und dann hat mein Vater gesagt, Mensch, ich kenne ja meine Tochter, ich habe die großgezogen. Das würde sie nicht machen, außerdem traue ich ihr das zu. Und das ist natürlich auch etwas, was mir immer den Rücken gestärkt hat. Ich habe, glaube ich, nie an mir gezweifelt, weil mein Vater nie an mir gezweifelt hat. Aha. Und das sehe ich auch ganz oft in so Nachfolgethemen, dass die Väter da nicht so loslassen wollen und das auch oftmals ein bisschen schwierig ist. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das war halt eben die Situation, dass mein Vater gesagt hat, ich möchte, dass alles geregelt ist. Falls mir was passiert, will ich nicht, dass meine Tochter in der Situation ist, in der ich war. Und deswegen ist das alles auch so früh ans Laufen gekommen. Und es war aber auch in der ersten Zeit so, da war ich 19, da war mein Vater in dem Jahr über ein Dreivierteljahr auch im Krankenhaus. Also er hatte leider sehr viele Krankenhausaufenthalte. Ja. Und da war ich ja da auch schon de facto alleine in Anführungsstrichen. Klar, Oma, Mama, Tante, Onkel waren ja alle da. Also ich konnte schon irgendwo zurückgreifen. Aber mein Vater hatte halt schon die Federführung.
Ja.
Und da musste ich mich schon auch ein bisschen durchbeißen. Und wie gesagt, so junge Frau im Werkzeughandel war dann halt auch nicht jetzt so super alltäglich.
Wow. Das ist faszinierend. Du hattest auch einen Bruder, hast du gesagt, ne?
Genau.
Ist der älter jünger?
Der ist 5 Jahre jünger, deswegen war das damals auch noch keine Option mit ihm.
Okay, so, das heißt, da war jetzt nicht, er wollte nicht und du wolltest, sondern der war einfach, sag ich, noch zu jung. Du warst die Nächste in der Reihe und somit die logische Konsequenz.
Genau.
Okay, wow. Wie ist das so? Ich meine, klar, für dich ein ganz natürliches Umfeld. Du bist ja komplett im Laden aufgewachsen, ne? Aber jetzt bist du gerade in der Branche, wahrscheinlich als Frau eine der wenigen, ja. War das für dich irgendwie ein Thema? War das eine Überlegung? Bist du deswegen irgendwo an Grenzen gestoßen? Oder war das einfach für dich komplett natürlich und völlig egal, Frau, Mann, ich mache, was ich mache?
Ja, also viele fragen das, ja, das war doch bestimmt total schwierig und Widrigkeiten und. Ja. Aber da auch, wie gesagt, vielleicht ist es dem jugendlichen Leichtsinn geschuldet oder meiner generellen positiven Einstellung. Man kann ja immer zwei Seiten einer Medaille betrachten. Ja. Und ich habe eigentlich schon immer die positive gesehen. Weil zum Beispiel, wenn ich Kundentermine hatte, also wir arbeiten mit der Großindustrie, also rein B2B und Großindustrie. Ja. Also da sind ja schon mal so Situationen, wo du auch mal mit Vorstandsebenen und so weiter zu tun hast. Und dann bin ich da als junges, 18-jähriges, blondes Mädel reinmarschiert. Und dann hast du natürlich schon mit Vorurteilen zu kämpfen, weil die denken, was will die mir jetzt denn erzählen?
Haben die jetzt die Praktikantin geschickt oder wie?
Genau, kann Kaffee kochen, mehr aber nicht. Also das heißt, die Erwartungshaltung war total niedrig. Und habe ich am Anfang auch gedacht, ist vielleicht ein Nachteil. Und die Vorurteile waren sicherlich auch da. Aber dann haben die eben gemerkt im Gespräch, hey, die ist super engagiert und bemüht. Und wenn sie was nicht weiß, hat sie es eben nachgefragt. Und ich konnte im Gespräch immer überzeugen. Also das heißt, die haben halt erwartet, da kommt ein grauhaariger, älterer Herr im Blaumann mit dem ganzen Wissen des Werkzeuges. Und dann kam halt ich. Und dann hatten sie so ein ganz anderes Bild im Kopf, was für sie nicht zusammengepasst hat. Aber ich hatte eben das Wissen, ich habe es mir auch sehr erarbeitet.
Ja.
Und dann habe ich natürlich den Bunte-Hund-Effekt gehabt, weil natürlich überhaupt keine Frauen und damals ja eh, also das ändert sich ja gerade auch so ein bisschen, überhaupt Glück, keine Frauen im Außendienst tätig waren, also zumindest eben nicht als Werkzeugverkäufer unterwegs waren. Und da bin ich natürlich auch im Kopf geblieben. Ne? Also die wussten immer, ah, guck mal, die Frau Weber. So egal, ob das jetzt in der Branche war, was dazu geführt hat, dass mich viele kennen, zum Netzwerkgedanken ja auch positiv beiträgt. Wie auch eben beim Kunden konnte ich ganz einfach im Kopf bleiben. Natürlich musste ich also abliefern muss man immer. Und deswegen sage ich immer, hey, ist doch viel cooler, weil wenn die Messlatte so hoch gewesen wäre, dass ich da gar nicht hätte drüber springen können. Deswegen sage ich immer, freut euch immer, wenn ihr unterschätzt werdet, weil euch kann da ne, zu jung, zu alt, egal was, zu dick, zu dünn, für was auch immer, was soll das denn? Seht es als Vorteil und sagt, hey, cool, der denkt, ich kann das nicht. Also zeige ich dem mal, was ich kann und man hat es auf der positiven Seite. Also so gehe ich einfach an das Leben generell ran.
Ja, das ist ein starker Punkt. Ne? Also da irgendwo in dem Moment das Ego einfach auch wegzulassen. Ne? Und sagen, für mich völlig egal, was der im Moment von mir hält. Ich sehe das als Einladung. Ja, wenn die Erwartungen so niedrig sind, dann ist es mir ein leichtes, die um ein Vielfaches zu übertreffen und ihn dann im Nachgang letztendlich zu begeistern. Ja.
Genau, deswegen, das ist so meine Ermutigung an der Stelle, dass man sich davon niemandem erzählen lassen muss, was man kann, was nicht. Und wie gesagt, den Nachteil zum Vorteil gekehrt.
Verkehrt, ja. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt. So, dann bist du aber eingestiegen und mit 22, glaube ich, oder hast du erzählt gerade, dass du komplett die Firma dann überschrieben bekommen hast. Wie hat sich die Firma, also ich weiß, die Firma hat sich blendend entwickelt. Ne? Ich glaube, du hast irgendwie die Umsätze verfünffacht. Also finanziell hast du das wirklich einmalig gemacht. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Ja.
Danke.
Muss man einfach auch mal sagen. Ja, was hat sich denn aber so, oder hat sich was verändert in der Firma, in den innerbetrieblichen Abläufen? Wo sind denn so deine Hände, deine Einflüsse zu spüren. Ist es ein anderes Unternehmen?
Ja, also ich musste ja erstmal mich selbst ein bisschen kennenlernen. Das heißt, das Thema, wie führe ich? Also ich habe natürlich meinem Vorbild, meinem Vater versucht, seinen Führungsstil zu adaptieren. Mhm. Ich kannte ja logischerweise auch gar keinen anderen. Dadurch, dass ich ja ziemlich früh eingestiegen bin, habe ich da ja noch nicht viel andere Erfahrungen sammeln können. Und dann war es für mich erstmal wichtig, und das habe ich auch viel über die Seminare, über die EDI-Junioren oder auch die Wirtschaftsjunioren, erstmal meinen eigenen Charakter kennenlernen müssen. Und wie ticke ich eigentlich? Was brauche ich? Wo sind meine Stärken? Wie kann ich mich richtig einsetzen? Und um überhaupt andere führen zu können und auch erstmal zu wissen, was gibt es überhaupt für Führungsstile und welcher liegt mir. Und da dachte ich auch immer, Mensch, ich bin da auf der falschen Spur oder ich mache irgendwas nicht richtig, bis ich dann für mich auch anerkannt habe, ich bin halt eher derjenige oder diejenige, die sehr kooperativ, nicht so hierarchisch, sondern eher im Team arbeitet, viel Verantwortung gerne abgibt auch an die Mitarbeiter, da viel Vertrauen entgegenbringt und das mir so einfach auch mehr Spaß macht, in zusammen Dinge entwickeln und nicht so viel Vorgaben machen. Und ja, das musste sich über viele Jahre entwickeln. Also ich würde mal sagen, der Prozess hat bestimmt auch 10 Jahre gedauert, bis ich so für mich richtig erkannt habe, wie passt es denn? Das geht sicherlich auch schneller, aber so erstmal diese Erkenntnis, und das kann ich so gerne auch mitgeben, dass man es gleich schon mal mitnimmt. Ich darf anders sein, ich muss mich erstmal selber kennenlernen und finden und dann kann ich das auch wunderbar auf andere übertragen. Also ich halt eben sage, es gibt ja auch so ein Sprichwort, das Einstein ja mal geprägt hat, es bringt jetzt nichts, wenn man den Affen zum besten Schwimmer und die Ente zum besten Kletterer machen will, sondern umgedreht muss es ja sein. Und das gilt auch für mich. Also zum Beispiel dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Ich bin jetzt auch, ich bin froh, dass mein Steuerberater da ist, mit dem treffe ich mich auch regelmäßig. Wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen auch das Hintergrundwissen oder hat mir da gefehlt. Mittlerweile weiß ich das natürlich eher, aber habe halt auch immer geguckt, wo mir keinen Spaß macht oder wo ich Hilfe brauche, mir auch Hilfe von außen dazu zu holen. Und ja. Wahnsinn.
Das heißt, also nur, ich finde es total spannend, weil du hast ja letztendlich bei dir angefangen. Ne? Also die andere zu führen, hast du nicht im Prozess oder bei den anderen angefangen, sondern du bist hergegangen und hast erstmal bei dir angefangen und hast dich kennengelernt und gefragt, wie tick ich, wie kann ich mich selber führen und meiste erstmal mich selber, um dann das Führungsthema auch mit anderen hinzubekommen. Das ist spannend, vor allem als so junge Frau, da im Endeffekt so selbstreflektiert ranzugehen. Meinst du, das ist eine Frauensache, so plump gefragt? Also glaubst du, dass Frauen, also ich glaube ja, dass Frauen tendenziell die besseren Führungskräfte sind, also zumindest ist das meine praktische Erfahrung. Glaubst du, das ist der Punkt, dass Frauen da eher bei sich anfangen und reflektieren und Männer eher im Außen sind?
Ja, also ich gebe dir recht, dass ich glaube auch, Frauen sind die besseren Führungskräfte. Allerdings würde ich jetzt gerne ergänzen in der heutigen Zeit. Denn auch hier hat sich ja viel verändert. Es ist eben, es geht mehr um Purpose, es geht mehr um Werte, man will mehr den Dialog. Eine Führungskraft ist heute vielmehr auch ein Coach, ein Sparringspartner. Und es ist da auch wichtig, Zwischentöne zu hören. Und das können Frauen halt eben ganz gut, wo es sind vielleicht Missstimmungen im Betrieb, ja, wo man mal hinschauen muss, wo vielleicht ein Mann auch eher drüber geht. Zum Thema Selbstbewusstsein, was unterscheidet da so ein bisschen Frau und Mann? Da sind auch gerade so mit solchen Sachen an den Start bringen. Ne? Ein Mann sagt erstmal, wie gesagt, sehr pauschalisiert. Ne? Es gibt immer von beiden Seiten immer alles. Bin ja ich das beste Beispiel für. Okay. Ein Mann sagt immer erstmal, jo, klar schaffe ich das. Ne? Und dann mach ich mir, klar kann ich das. Oder auch in Bewerbungsgesprächen. Ja. Und er hinterfragt das ja gar nicht. Die Frau denkt erstmal, nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Weil, nee, das kann ich. Obwohl die vielleicht die besseren Kompetenzen hat. Also das ist tatsächlich auch statistisch erwiesen. Frauen unterschätzen sich eher, Männer überschätzen sich eher. Ich früher würde jetzt nicht sagen, dass ich da so super selbstreflektierend war. Das war einfach so, ich sag mal, der Prozess, in dem ich das einfach auch gelernt habe und auch eben in diesem Netzwerk so viele Dinge kennengelernt habe und auch gehört habe, Instrumente gelernt habe. Und auch, also wir haben zum Beispiel auch viel mit Alea gemacht, das nennt sich Anders Lernen durch Erfahrung und Abenteuer. Ich habe ganz viel über Outdoor-Training gelernt, also wirklich in der Schlucht mal einen Felsen runterklettern oder blind einen Berg hochklettern, indem der hintere Mann dir sagt, wie du die Schritte tust. Und ich setze da oben die Brille ab und denke, was? Also hätte ich gesehen, wäre ich im Leben nicht da hochgegangen. Also einmal so diese Erfahrung oder halt auch jemanden blind durch den Wald zu führen, dann nimmst du den da so ganz fest in den Arm und schiebst den überall hin und her oder lässt dich auch einen gewissen Freiraum und versuchst, der kommunikativ zu führen. Also ich finde, und da lernt man viel mehr, wie wenn ich jetzt ein theoretisches Blatt durchlese oder auch wie funktionieren Gruppendynamiken. Also ganz, ganz spannend. Und ich glaube eher, dass mir das geholfen hat, jetzt gar nicht so sehr, dass ich da so selbstreflektierend war, sondern einfach, ich war ja in der Situation, ich musste sie irgendwie lösen. Ich konnte ja dann auch nicht sagen, jetzt wartet mal bitte 10 Jahre, bis der Prozess bei mir vorbei ist. Ja. okay, also klar. Irgendwie ging das natürlich so parallel nebenher.
Ja.
Und da habe ich auch Fehler gemacht. Also wir auch gerade bei den Auszubildenden, da habe ich auch gemerkt, dass ich mit diesem härteren Führungsstil quasi nicht so weiter gekommen bin.
Ja.
Und da habe ich auch dann viel an mir gearbeitet. Da habe ich dann gemerkt, Mist, da habe ich Scheiße gebaut und mal einen Mitarbeiter verloren, wo ich dann gemerkt habe, gut, so komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt einen kompletten Change da reinbringen und ein ganz anderes Denken. Und heute sind wir ausgezeichneter Betrieb, Unternehmenswert, Mensch und räumen einen Preis nach dem anderen ab. Aber dafür musste ich da auch erstmal merken, so komme ich nicht weiter, mit dem funktioniert so nicht. Und da war dann mal dieser harte Einschnitt für mich gut, also Fehler finde ich, ne, das ist auch etwas, das ist einfach ganz wichtig, mal einen Fehler zu machen, um daraus dann zu lernen und zu sagen, hey, der war jetzt einfach notwendig, dass ich die Kehrtwende mache. Und das hat mich mein Vater auch schon früh, der hat mich vom Tag 1 tatsächlich von der Leine gelassen und der hat dann immer gesagt, so, jetzt bist du gegen die Wand gelaufen, Habe ich dir vielleicht auch vorher gesagt, aber er hat dann gesagt, Vanessa, da ist die Wand, ne, weiß Bescheid und ich bin trotzdem mit Vollgas. Ja. Ich sage, nee, will ich jetzt halt mal machen. Ja. Plakativ einfach tatsächlich gegen die Wand gedonnert. Er hat gesagt, siehst du, hast gemerkt, hat wehgetan, nächstes Mal läufst du doch außen rum. Aber er hat halt nicht, keine Ahnung, mir den Helm aufgesetzt oder gesagt, nein, ich führe dich doch an der Wand vorbei. Er hat mich die Schmerzen aushalten lassen, um daraus zu lernen. Und das rechne ich ihm auch hoch an. Und das hat mich auch nur zu dem Mensch werden lassen, den ich heute bin. Und so gebe ich das auch gerne weiter. Auch weiter.
Ja. Und du hast ja, also durch jetzt einfach eine These, durch diesen, sag ich mal, Führungsstil, nicht diesen autokratischen, patriarchalischen Führungsstil, den man irgendwo in den 90ern vielleicht noch vorgetroffen hat, eher auch, hast du dir ja unternehmerisch auch Freiheiten geschaffen. Also, wie ich dich kenne und ich auch kennengelernt habe, kannst du dich öfters auch rausnehmen aus deinem Unternehmen. Du warst, glaube ich, zweimal auf Weltreise, mehrere Monate, was ja auch nicht typisch ist für eine mittelständische Unternehmerin, diese Freiheiten zu haben. Spielt da dein Umgang mit deinen Angestellten, mit den Menschen, mit denen du arbeitest, da eine wesentliche Rolle, dass du selber letztendlich auch diese unternehmerischen Freiheiten dann dir nehmen kannst?
Ja, absolut. Also ohne die Mitarbeiter ging es ja gar nicht. Also zum Beispiel, wir sind ja 2,5 Monate quasi durch die Welt gereist. Das ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her. Aber das war ein Prozess, der über ein Jahr Vorbereitung bedeutete. Also als ich und mein Freund uns dazu entschieden haben, haben wir erstmal, er ist auch selbstständig, beide unsere Eltern gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in der Zeit mal zurück in die Firma zu springen, wenn es notwendig wäre. Weil es natürlich auch mal sein kann, dass es prokuratechnische, also kann, man weiß ja nicht, ne, kann ja irgendwas vorkommen, wo man halt sagt, da muss jetzt einer sein, der dann auch irgendwie eine Entscheidung treffen kann, die jetzt nur ein Chef treffen kann. Und dann als die Familie dann erstmal auch Geschwister und so gesagt haben, ja, finden wir gut, mach das mal, weil mein Aspekt ist immer, man weiß ja nie, wann das Leben vorbei ist und das ist in unserer Familie leider eben auch schon passiert, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte gerne bevor ich 40 bin, solange ich doch irgendwie auf alle Berge kraxeln kann und alles machen kann, das einfach in jungen Jahren erleben und später mal in Erinnerungen schwelgen, wie als ich sage, oh, ich nehme mir mal vor, wenn ich Rentner bin, mache ich das und das. So lebe ich mein Leben nicht. Und deswegen ist mir das auch so total wichtig gewesen. Und dann, der zweite Schritt, nachdem das Commitment von der Familie da war, sind wir dann auf die Mitarbeiter zugegangen oder ich auch und habe gesagt, Leute, ich habe das vor, würdet ihr mich hier unterstützen? Und an dem Prozess müssen wir einfach dann noch arbeiten, weil vorher war es natürlich so, dass ich jeden Furz, auf Deutsch gesagt, auch abgesegnet habe. Ne? So kam das Angebot so raus, beziehungsweise ich habe es auch einfach entschieden. Und dann kam der Mitarbeiter gesagt, Vanessa, was soll ich da machen? Dann habe ich gesagt, mach 8,50 Euro, mach 143,60 Euro, aber gar nicht erklärt, warum. Und dann habe ich angefangen zu sagen, so, wenn er hergekommen ist, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gesagt, so, Vanessa, wie mache ich das Angebot? Da habe ich zurückgefragt, wie würdest du das denn machen? So, das haben wir dann ein paar Monate so gemacht. Dann haben die schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt zu Vanessa komme und sage, wie soll ich es machen, kommt sowieso eine Gegenfrage. Also komme ich direkt mit einem Vorschlag. Das war dann schon mal Schritt 2 sozusagen. Hey Vanessa, so und so würde ich das machen. Was sagst du dazu? So, und dann habe ich meistens bestärkt, weil es auch richtig war, weil die Mitarbeiter wissen ja zum Teil vom Tagesgeschäft eh immer mehr wie der Chef. fehlt manchmal ist es halt einfach die langjährige Erfahrung, wo man einfach, das war ja bei mir genau dasselbe, und die muss man, da muss man einfach nur so ein Stück weit Sicherheit geben. Und dann, wenn was nicht gepasst hat, habe ich gesagt, nee, guck mal, machen wir so und so, aber ich erkläre dir auch warum, weil bei dem Kunden gibt es die Historie oder Achtung, bei dem Artikel müssen wir auf das und das achten, das hat den gewissen Grund, oder beim Lieferanten gibt es die Besonderheit oder da gibt es eine Aktion. Also ich habe nicht einfach gesagt, so und so ist das Ergebnis, sondern ich habe erklärt, wie ich auf dieses Ergebnis kam. Spannend. Ein zweiter, das heißt, Tipp an der Stelle.
Ja, bitte.
Ja, also dann wollte nur sagen, das war so der zweite Schritt, der dann eben wichtig war, auch dann zu erklären, und dann können sie es fürs nächste Mal ja selber wieder einordnen. Und das haben wir dann gemacht, bis ich weggefahren bin, quasi kamen die Fragen noch. Als ich dann wieder kam, weil man kann natürlich auch keinen Vorgang 3 Monate liegen lassen, hatte auch darum gebeten, keine E-Mail, keinen telefonischen Kontakt, also nur, wenn die Firma abbrennt. Ja. Und es ist mir am Anfang auch super schwer gefallen. Aber es kam auch keine Antwort. Also auch wenn ich was gefragt habe, haben sie sich konsequent dran gehalten. Und irgendwann nach 3 Wochen konnte ich auch mal richtig abschalten und dann hat es auch funktioniert. Und es war dann auch so, als wieder kam, die Zahlen haben sich sogar in der Zeit, wo ich weg war, besser entwickelt. Dann habe ich gesagt, seht ihr, das ist doch super, dann kann ich jetzt öfters auch mal weg sein. Ja, und sich die Firma sogar besser entwickelt. Und es war dann auch so, dass dann danach eben keine Fragen. Also ich habe dann erstmal 3 Tage lang gedacht, ich bin jetzt arbeitslos, weil weder mein Telefon geklingelt hat, noch eine E-Mail kam, noch irgendwie ein Mitarbeiter eine Frage gestellt hat. Ja. Aber das war dann auch der Punkt, wo ich dann anfangen konnte, am Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten. Und das war ein sehr guter Prozess.
Also ab da, okay, super. Also das war nicht, dass das vorher schon so war und du die Freiheiten deshalb hattest, sondern über diese Entscheidung hast du diese Freiheiten, die dann erarbeitet. Ja, das ist vielleicht für alle Unternehmer, die jetzt hier zuhören, ein ganz guter Tipp, ne? Einfach mal so eine radikale Entscheidung treffen und dann da durchzumüssen. Ja? Das heißt, sagen, okay, ich buche jetzt hier das Around-the-World-Ticket und buche die Destinationen in einem Jahr und dann gibt es kein Zurück mehr, dann muss ich mein Unternehmen so aufstellen, dass es auch funktionieren kann. Das ist super spannend. Bringt mich jetzt auch direkt so ein bisschen zu einer nächsten Frage. Wir haben jetzt viel über Führung gesprochen. Du bist aber auch sehr innovativ unterwegs. Das heißt, eure Branche, euer Unternehmen entwickelt sich weiter. Du hast jetzt zusammen mit Händlerkollegen ein Startup gegründet. Willst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Was macht denn ihr da genau?
Also wir haben halt eben festgestellt, als KMU, mittelständisches Großhandelsunternehmen, dass wir uns nicht leisten können, eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufzumachen oder eine eigene Innovationsabteilung oder irgendwie was, alleine, sage ich mal, kapazitätsmäßig und auch geldmäßig. Ja. Und das Ganze ist quasi auch gestartet im Silicon Valley, also eine Reise ins Silicon Valley tatsächlich, wo die Unternehmer dann gesagt haben, da haben wir jetzt so viel vom amerikanischen Weg gehört und macht doch einfach mal und legt mal los. Und daraus hat sich dann eine Truppe zusammengeschlossen. Es sind heute 5 Händler und unser Einkaufsverband, die zusammen gesagt haben, komm, wir schmeißen Geld in den Topf, wir gründen eine Firma und beschäftigen uns mit den Dingen, die uns weiterbringen können und quasi da auch jeder in seinen Stärken. Wir haben einen dabei, der Karl, der hat sich halt mal über einen Fernlehrgang bei Stanford Python als Sprache beigebracht und programmiert heute unsere KI-Apps. Ja. Und ein anderer, der Norm, der hat die Idee des 3D-Drucks mit reingebracht und Kontakte. Ich bin so für die Außen, für das Außen zuständig, arbeite aber auch viel im Marketing, was ja auch so etwas ist, wo ich mich kreativ auch in unserer Firma sehr ausleben kann.
Also das heißt, an der Stelle ich nochmal nachgehakt. Ja. Das heißt, ihr seid jetzt im Endeffekt ein Joint Venture.
Also wir haben tatsächlich eine GmbH
gegründet. Gegründet, wow. Also ja, 5 Unternehmen haben eine GmbH gegründet. Und was fängt die GmbH genau an?
Genau, also es ging vormerklich erstmal darum, diese Ideen voranzubringen. Wir haben halt gemerkt, der Handel hat an gewissen Stellen, also ne, jetzt ist ja Digitalisierung in aller Munde. Wir haben ja vor Corona gegründet, haben aber da schon festgestellt, es gibt gewisse Prozesse, die man viel besser digital abbilden kann. Und wir haben 2 Bereiche, einmal Rapid3D, das ist eine 3D-Druckplattform, da bieten wir ein gesamtes 3D-Drucknetzwerk an, der Händler kann sich anschließen, kauft die Plattform und auch unsere Lieferanten im Hintergrund und kann, da können einfach CAM-CAD-Zeichen hochgeladen werden und du kannst dann alles drucken von Keramik über Edelstahl, über Stahl, natürlich auch Kunststoffe, das zum einen. Und das zweite ist unsere Vision, einen Flickstore aufzubauen. Da haben wir auch gedacht, von der Namensfindung, es soll so sein wie bei Netflix. Als Händler sagst du, also bei Netflix sagst du ja, den Film will ich gucken, das interessiert mich. Klickst drauf und guckst den. Und bei uns ist es der Flickstore, wo du sagen kannst, dieser Arbeitsprozess, den will ich jetzt automatisieren im Betrieb mit Hilfe von KI und ML. Und dann klickst du das an und da haben wir verschiedene Kategorien, also Sellflix für alles, was ein Vertrieb ist, Buyflix für den Einkauf, Workflix für Prozesse. Zum Beispiel, also unsere Vision, also wir arbeiten da gerade dran und das Spannende ist, wir machen Make and Buy, also das heißt, wir entwickeln gewisse Apps selber, um die technische Erfahrung auch zu haben, zu wissen, was ist gut, was ist schlecht. Und wir gehen somit auch neben dem Händler ab, zu entscheiden auf dem Markt, was ist da gut, was ist da schlecht vielleicht. Ja. Und dann arbeiten wir aber auch mit Startups, die wir auf dem Markt entdecken, die gut dafür sind. Wir haben zum Beispiel ein Dokumentenmanagement dabei. Wir arbeiten mit einem Tool, das dir Talente, also das dir deine Stellenausschreibung optimiert rausgibt und schon Talente vorschlägt, die miteinander vergleicht oder Vorschläge macht. Wir haben ein Kundenabwanderungssystem, das dir schon mal ein paar Monate vorher sagt, wann springt dein Kunde ab. Und das ist total spannend.
Also das ist im Endeffekt so ein, ja, jetzt kein konkretes Geschäftsmodell oder Firma mit einem konkreten Geschäftsmodell. Das ist eher so eine Art Inkubator, den ihr gegründet habt, wo ihr mit unterschiedlichen Bereichen innovativ unterwegs seid und sich dann ganz unterschiedliche Themen ergeben, ihr die aufgreift und ja, da dann versucht auch in die Umsetzung zu gehen.
Ja, also schon konkret, also wir heißen auch PVH Future Lab, also Zukunftslabor. Das heißt, ja, wir testen die Dinge aus, entwickeln ein MVP, also nehmen dann Early Adopter dazu, ja, und sagen, wir testen das aus, aber rein auf den Handel fokussiert. Also wir, ja, sind ja alle Experten und deswegen funktioniert es auch so gut. Also wir sind schon im ersten Jahr in den schwarzen Zahlen, weil wir halt genau wissen, was sind unsere Probleme, ja, und können dann natürlich auch zugeschnittene Lösungen anbieten dafür. Also das ist hochspannend. Und ich sage eigentlich, es müsste eigentlich nur so ein Wort dafür geben, weil in der Startup-Welt ist so ein KMU ja eigentlich nicht zu Hause. Und Familienunternehmen ticken ja auch nochmal so ein bisschen anders. Aber wir haben natürlich dieses Startup-Denken auch, aber mit einem ganz anderen, wir gehen mit einem ganz anderen Background an die Sachen. Ich sage, da müsste eigentlich nochmal ein Wort dafür kreieren, was das eigentlich, ja, genau ist.
Was das ist.
Dieser Startup-Gedanke, aber mit diesem Familienunternehmer-Hintergrund. Also, ja, ist aber super spannend, weil es halt total open-minded ist. Und das bringt uns natürlich auch in den Unternehmen weiter. Wir experimentieren ja auch mit den Sachen. Also wir entlasten quasi Mitarbeiter von lästigen Arbeiten, die eh keinen Spaß machen, die eine KI für uns viel besser übernehmen, ja, kann, damit die wieder Beratungskapazitäten frei haben, mit dem Kunden zu agieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Zukunftsmodell, spannend, was wichtig,
spannend,
ist.
Spannend. Da schließe ich gleich mal die nächste Frage an, weil es passt. Jetzt du als Vanessa, was sind denn deine Pläne für dein Leben? Wovon träumst du? Wo willst du mal hin? Noch hast du da?
Ich bin ja so eine kleine Weltverbesserin und meine ganze Ehrenamtstätigkeit dreht sich ja auch darum, ich sage immer, junge Menschen in Erfolg zu bringen, ob das jetzt über einen Lions-Club ist, wo ich mitwirke bei den Wirtschaftsjunioren mit verschiedenen Projekten, wo wir den Gründerturbo an den Start gebracht haben, wo junge Menschen oder auch Ältere, egal wer, kommen kann, sagen, ich habe eine Geschäftsidee, die ist aber noch nicht ganz ausgereift, den bringen wir im Wettbewerb, ja, quasi bei, wie sie das machen können, auch ähnlich wie ein Inkubator. Da ist es schön, auch Erfolge zu sehen. Also wir hatten jetzt Green Monkey, die haben letztes Jahr bei uns gewonnen und jetzt vor ein paar Wochen bei der Höhle der Löwen 400.000-Euro-Deal geholt. Sowas finde ich toll. Also ich freue mich sehr, sehr am Erfolg anderer, an denen man einfach nur merkt, du musst manchmal nur so einen Anschubs geben in die Richtung, komm, lauf mal los, hab Mut, deine Idee ist gut, arbeite dran, arbeite hart dran. Erfolg ist auch immer Arbeit. Das macht mir super viel Spaß. Deswegen halte ich ja auch Keynotes zum Thema alles, was Unternehmertum und Nachfolge, Employer Branding. Und ich habe ja mein Baumpflanzprojekt, also ich arbeite seit 2012, nicht erst seit es modern ist, ja, mit Felix Finkbeiner zusammen, Plant for the Planet, den unterstütze ich. Da hatten wir die erste Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit bei uns in Aschaffenburg. Und da habe ich den Felix kennengelernt, als Redner geholt, der ja mit 9 Jahren vor der UN gesprochen hat. Man sagt ja auch, es ist der deutsche Greta Thunberg. Leider gab es damals halt noch kein Social Media.
Ja.
Sonst hätten wir vielleicht jetzt schon ein Stück mehr in dem Thema Nachhaltigkeit getan. Und da gehen wir ja in Schulen für Kinder von 9 bis 12 und bringen denen bei, was zum Thema Nachhaltigkeit, aber nicht nur das, sondern wie halte ich einen Vortrag, wie überzeuge ich andere, wie starte ich ein Projekt. Also Skills, ja, die sie in der Schule nicht mitkriegen, die finanziere ich auch komplett selber. Das heißt, ich habe da einen Verein gegründet, sammle Spenden dafür, weil das Thema Bildung bedeutet für mich heute auch etwas anderes, wie das, was in der Schule gerade gelehrt wird. Oder wie komme ich weiter im Leben?
Ja, super.
Und da ist so mein nächster Schritt oder mein Wunsch, um auch so ein bisschen was zu hinterlassen, dass ich da eine Stiftung gründen möchte. Da bin ich jetzt gerade dran, auch die sich genau um das Thema Bildung und Nachhaltigkeit eben dreht. Und ja, das ist so mein Traum, dass ich dann da wirklich auch zu meinen Lebzeiten das noch so groß machen kann, dass wir da richtig was bewegen können für die zwei Themen.
Stark. Ist das Stiftungsmodell für dich auch ein Nachfolgemodell? Du hast keine Kinder, soweit ich weiß.
Ja.
Genau. Und ist das so auch der Weg, den du da mit der Firma gehen willst?
Genau, also mit der Firma, nee, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen dran tüfteln, weil das hat ja auch noch so ein paar Fallstricke, aber es ist schon so ein bisschen auch in Verbindung zu sehen. Also ich will die Stiftung jetzt wirklich rein, da werde ich auch gucken, dass da immer eine neutrale Stelle drin bleibt und keine wirtschaftlichen Interessen dran binden. Also da geht es wirklich darum, da soll das Thema Umweltschutz, Natur, Nachhaltigkeit und Kinderbildung gefördert werden. Also das ist für mich schon strikt getrennt, aber natürlich, wenn dann da was übrig ist, soll das auch so ein bisschen da reinfließen. Also da mit den Gedanken trage ich mich gerade und beschäftige mich damit, dass ich dann da wirklich auch was Großes aufbauen kann. Die Firma muss man da wieder ein bisschen anders betrachten.
Okay, verstehe. Jetzt eine Frage, die du wahrscheinlich sehr schwer nur beantworten kannst, weil du es gar nicht anders kennst. Aber was bedeutet denn das Unternehmertum, die Selbstständigkeit für dich? Könntest du dir vorstellen, überhaupt angestellt zu sein?
Nee. Also Unternehmer sein bedeutet ja Freiheit und aber auch wirken zu können. Also das heißt, einfach gestalten. Und das meine ich, ich finde Unternehmertum, und das finde ich auch so schade, dass es in der Gesellschaft so negativ gesehen wird, weil Unternehmertum bedeutet auch, ich kann gesellschaftlich etwas bewirken, weil wenn ich ordentlich und gut wirtschafte, habe ich entweder Kapazitäten oder Kapital, um mich für Dinge einzusetzen, die mir eine Herzensangelegenheit sind. Bei mir ist es halt das Thema Bildung, Kinder und Bäume, sage ich jetzt mal. Bei jemand anderem ist es vielleicht ein Sportbereich oder, keine Ahnung, Forschung, Technik, was auch immer, wo das Unternehmerherz für schlägt. Und da kann ich eben schon was verändern. Ich kann mit meinem Führungsstil etwas verändern. Ich kann Menschen begeistern und sie mitnehmen auf die Reise. Das kann ich natürlich auch im Ehrenamt tun. Da ermutige ich auch meine Leute dazu. Da gibt es so viele Dinge. Also ich könnte mir das gar nicht anders da vorstellen. Dieser Freiraum ist halt einfach toll. Und auch zu sehen, dass ich einfach einen Beitrag leisten kann, der über die Firmenmauern hinausgeht, ist einfach was Schönes.
Ja, also einfach als Mittel auch einen Beitrag leisten zu können, ne? Also nicht Unternehmertum oder Selbstständigkeit für die persönliche Bereicherung, sondern für Freiheit und ein Mittel, einen größeren Beitrag auch für die Welt, für die Gesellschaft leisten zu können.
So ist es.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Hast du eine bestimmte Philosophie, ein bestimmtes Modell, nach dem du dein Leben gestaltest und organisierst? Du hast mir erzählt, dass du in einem Schweigekloster warst. Gibt es da bestimmte Einflüsse religiöser Natur, spiritueller Natur, die du in dein Leben eingeladen hast und die dir helfen, es glücklich zu gestalten?
Also ich fühle mich da keiner Religion zugehörig. Ich muss auch dazu sagen, die Religion bedingt, glaube ich, einige Trennungsprobleme, obwohl sie ja eigentlich nicht trennen sein sollte, aber ich glaube, viele Kriege dieser Welt wären nicht geführt oder würden nicht geführt, würde es dieses Thema nicht geben. Ich bin sehr, sehr weltoffen. Ich schaue mir alle Einflüsse von allen Kulturen und Religionen, deswegen ist ja auch das Reisen so wichtig, viele Einflüsse kennenzulernen, und die nehme ich auch alle auf, und alles hat positive wie negative Aspekte, und ich kann in allen Religionen mir irgendwo auch was rausziehen und sagen, das ist für mich gut, das Schweigen hilft mir zum Beispiel, oder aus dem Buddhismus das Meditieren oder wie auch immer, die Gelassenheit, wie man das auch immer sehen will, oder auch mal aus Muslimischen zu sagen, man fastet mal, um mal einen Verzicht zu üben, und gibt aber auch armen Menschen was ab. Also gibt aus allem irgendwie was, was man ziehen kann. Und von daher ist das für mich einfach auch so eine Lebenseinstellung, da offen zu sein und nicht in Grenzen zu denken, generell, ob das jetzt das Unternehmen oder was anderes betrifft, Kulturen, Menschen und Schubladen, finde ich, ist etwas, was ich zu vermeiden versuche, sondern wirklich offen auf die Menschen zuzugehen und die kennenzulernen. Und ja, das ist so ein bisschen meine Einstellung.
Ja, Definitiv, definitiv. Und bei euch fängt jetzt auch, man merkt es also, das tägliche Business so langsam an. Ne? Also die Kunden, ja, genau. Kunden rufen an und wollen bestellen. Das ist gut, das freut mich. Wenn du in so eine Unternehmerwoche schaust, in so ein Unternehmerinnenleben, pflegst du da bestimmte tägliche oder wöchentliche Routinen? Also zum Beispiel eine Morgenroutine, wie du deinen Tag startest oder eine Woche beendest. Hast du da für dich Routinen erarbeitet, die dir helfen?
Mittlerweile nicht mehr, aber ich habe ganz zu Anfang ein Erfolgsbuch geführt. Das hat mir dabei geholfen, auch mich da auf dieses Thema Erfolge zu fokussieren. Also waren auch mal kleine Sachen. Ne? Heute habe ich denjenigen erreicht am Telefon oder wie auch immer, keine besonderen, sondern wirklich kleine Schritte und mir da auch immer ein Tagesziel vorgenommen, was will ich heute erreichen und wofür bin ich dankbar. Diese Punkte bin ich immer durchgegangen und das habe ich über 3 Jahre lang quasi täglich geführt und heute ist es für mich eher so ein innerer Prozess, also mein Denken ist da umprogrammiert. Da kann ich gar nicht mehr anders in Stärken und in Ergebnissen zu denken und auch wofür bin ich eben dankbar. Das läuft bei mir quasi so automatisch mit. Aber diese Routine hat mir eben geholfen, in dieses Denken zu kommen. Das kann ich vielleicht an der Stelle mal weitergeben.
Okay, also einfach ein Erfolgsjournal, Tagebuch zu führen. Das ist ein sehr spannender Tipp und kann ich auch nur empfehlen, das tatsächlich mal für sich auszuprobieren. Liest du gerne, Vanessa? Hast du einen Tipp? Was ist so das Buch, das dich am meisten inspiriert hat? In der Vergangenheit oder auch in Kürze?
Gibt eigentlich viele Bücher, welche 3 ich vielleicht so nennen kann. Einmal das Café am Rande der Welt, The Big 5 for Life oder auch Der Alchemist. Also Paulo Coelho als Autor finde ich generell toll. Also das sind so für mich inspirierende Bücher gewesen, über die man auch so ein bisschen nachdenken kann. Hat auch die Ritter des Lichts geschrieben. Also da sind einfach nur so Nachdenkzitate drin. Sowas finde ich toll.
Vielen Dank für die Tipps. Kannte ich tatsächlich das eine noch nicht, werde ich auch lesen. Und wir kommen leider schon zum Abschluss, zu diesem sehr spannenden Gespräch. Und da frage ich immer genau eine Sache, stelle eine Frage und zwar die einfach wie schwere Frage zugleich. Wenn du einen Tipp für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben für unsere Hörer hast, welcher wäre das?
Auf sich und in sich reinzuhören und sich nicht so sehr von anderen beeinflussen zu lassen. Also nicht drauf hören, wenn einer sagt, du kannst es nicht oder die Gesellschaft es denkt, sondern wirklich auf sich zu hören, was erstmal zu gucken, was will ich überhaupt und sich dann daran einfach dann nicht aufhalten lassen, sondern seinen Weg gehen und da mutig voranschreiten und aber auch eben gut zu trennen, was wollen andere von mir und was will ich für mich selber. Also ist das der Weg, den ich auch gehen möchte. Also ich für mich versuche ja auch ein bisschen schon das Thema Freiraum auch zu leben und zu haben. Das hat mein Vater auch immer anders da gesehen, ne, dass der Arbeitstag immer lang gehen muss und Wochenende und das ist nicht so. Man muss viel reinarbeiten und Sachen sehen, dass man sie später mal ernten kann und sich da einfach auch nicht beirren lassen.
Ja, super. Das ist ein sehr spannender Tipp, die Sicherheit so aus dem Inneren zu ziehen. Vanessa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir für dich ganz persönlich und für dein Unternehmen alles, alles Gute.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, Der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter
der-code.online.